Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe Infosendung. Es ist Freitag, der 15. Es geht heute um diese Themen. 4 Jahre ist es her seit der Machtübernahme der Taliban. Amnesty International warnt vor Rückführungen nach Afghanistan.
Was die Schweiz hier tut, ist eigentlich, sie untergräbt das Non-Refoulement-Prinzip im zwingenden Völkerrecht, das besagt, dass keine Person in ein Land zurückgewiesen werden darf, wo Risiken für schwere Menschenrechtsverletzungen drohen.
Sagt Beat Gerber, Mediensprecher von Amnesty International. Und 5 Jahre Belebung, Begegnung und kulturelle Teilhabe auf der Schützenmatte. Die Hintergründe zur Schütz-Sommerbühne im Vordergrund der heutigen Sendung. Und am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Nach Alaska. Das Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin, das heute stattfinden soll, hat Proteste in Anchorage ausgelöst. Ursi Grimm.
Euronews berichtet, wie Protestierende mit Transparenten und Schildern das Treffen, das ohne Wladimir Zelensky stattfindet, kritisieren. Derweil haben Moskau und Washington widersprüchliche Botschaften über ihre wichtigsten Ziele und Erwartungen an den Gipfel ausgesandt. Der US-Präsident sagte, er glaube, dass Putin zu dem Treffen anreise, um ein Abkommen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu erzielen. Trump hat wiederholt erklärt, dass Putin seine groß angelegte Invasion in der Ukraine beenden wolle oder dass er zumindest Putin davon überzeugen oder sogar dazu drängen könne, eine Art von Vereinbarung zu treffen. Aber das hat sich bisher nicht bewahrheitet. Jedes Mal, wenn Trump einen möglichen Waffenstillstand erwähnte, setzte Russland seine Angriffe an der Front und seine Luftangriffe auf die Ukraine fort oder verstärkte sie sogar.
Nach Asien. Südkoreas Präsident Lee Jae-myung will Militärabkommen mit Nordkorea wiederbeleben und damit Spannungen zwischen den beiden Staaten abbauen.
In einer Rede zum 80. Jahrestag der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft forderte Lee das Nachbarland auf, seine Bemühungen einzugehen, um das Risiko ungewollter Zusammenstöße zu entschärfen. Das berichtet der Deutschlandfunk. Das in einer Phase der Entspannung im Jahr 2018 geschlossene Abkommen verpflichtete beide Länder, feindselige Handlungen im Grenzgebiet einzustellen. Dazu zählten Schießübungen, Flugmanöver sowie psychologische Kriegsführung. Die konservative Vorgängerregierung in Seoul setzte es im vergangenen Jahr aus, nachdem Nordkorea Ballons mit Müll über die Grenze hatte fliegen lassen. Pyongyang wollte damit seinerseits gegen Flugblätter protestieren, die an Ballons über die Grenze geschickt worden waren.
Nach Europa. Gestern Abend kam es in Serbien zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen AnhängerInnen der Regierungspartei SNS und RegierungskritikerInnen.
In Städten im ganzen Land gab es Demonstrationen vor den Parteibüros der SNS. Parteimitglieder bewachten die Büros mit Feuerwerkskörpern, Holzstöcken, Steinen und Flaschen. Das Balkan Investigative Reporting Network Birn berichtet. In der Hauptstadt Belgrad kam es zu Zusammenstößen in der Nähe des Büros der Regierungspartei im Stadtzentrum, in der Nähe des Regierungskomplexes und vor 3 Büros der SNS-Partei im Stadtteil Neubelgrad. Im Stadtzentrum hinderten SNS-Leute die DemonstrantInnen daran, das Büro der SNS-Partei zu erreichen. Dabei wurden kleine Feuerwerkskörper auf SNS-Leute geworfen. Diese reagierten mit schwererer Pyrotechnik. Als die Polizei begann, die DemonstrantInnen vom SNS-Büro zurückzudrängen, griffen SNS-Leute eine Gruppe von JournalistInnen und BürgerInnen an, die zwischen den Fronten standen. SNS-Leute beschimpften und bedrohten sie und jagten sie durch die Straßen. Gemäß Videos in den sozialen Medien drängte die Polizei die DemonstrantInnen unter Einsatz von Gewalt zurück, verfolgte sie etwa 3 Stunden lang und setzte dabei Tränengas ein. Ein Burn-Reporter beobachtete einen Vorfall in Belgrad, bei dem SNS-Leute gezielt JournalistInnen angriffen, die über die Proteste berichteten. Die Polizei tolerierte dabei die Gewalt der SNS-Leute. In Serbiens zweitgrößter Stadt Novi Sad zerstörten DemonstrantInnen drei Büros der SNS. Das Innenministerium beharrte darauf, dass die Anwendung von Gewalt durch die Polizei gerechtfertigt sei, da DemonstrantInnen Polizisten angegriffen hätten.
In die Schweiz. Im Tessin erhält ein Priester eine 1,5-jährige bedingte Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs.
Ein Priester ist in Lugano der mehrfachen sexuellen Nötigung sowie sexueller Handlungen mit Minderjährigen schuldig gesprochen worden. Darüber berichtet SRF. Das Gericht verhängte neben der 18-monatigen Haftstrafe ein lebenslanges Verbot, Tätigkeiten mit Kontakt zu Minderjährigen auszuüben. Es ist einer der ersten Prozesse in der Schweiz gegen einen katholischen Geistlichen, bei dem die mutmaßlichen Taten noch nicht verjährt sind. Der 56-Jährige soll zwischen 2015 und 2023 9 Jugendliche sexuell genötigt und missbraucht haben. 4 der Opfer waren minderjährig. Der Angeklagte ist der Kaplan des Collegio Papio in Ascona, einer katholischen Mittelschule. Er war der höchste Zuständige für den katholischen Religionsunterricht im Kanton Tessin und Jugendseelsorger. Einer der 9 missbrauchten Jugendlichen meldete sich im Februar 2024 beim Bischof von Lugano, der daraufhin die kirchliche Fachkommission für Missbrauchsfälle einschaltete. Im April reichte der Betroffene schließlich Strafanzeige ein. Doch der Priester blieb noch 4 weitere Monate im Amt. Man habe den Priester nicht suspendiert, weil man nicht Beweise gefährden wollte, erklärte die Kirche gegenüber Tessiner Medien. Gemäß der Zeitung La Regione soll derselbe Jugendliche bereits 2021 dem damaligen Bischof erzählt haben, er sei vom Angeklagten belästigt worden. Doch erst 3 Jahre später wurde der Priester von der Polizei verhaftet.
Nach Könitz, das Bauprojekt für die Erweiterung der Schulanlage Morio ist durch Einsprachen blockiert.
Die Gemeinde Könitz schreibt per Medienmitteilung, dass die Bibliothek deshalb ab Frühling 2026 ins Zentrum von Wabern ziehe, damit der zusätzliche Schulraum dennoch rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden kann. Der Gemeinde entstehen dadurch Mehrkosten von rund 380.000 Franken. Ein Bezug des Neubaus ist frühestens 2030 realistisch.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Ursi Grimm. Wir kommen zum Wetter. Morgen Samstag ist tagsüber mit gewitterhaftem Wetter zu rechnen. Es wird bis zu 29 Grad warm. Von Samstag auf Sonntag sinken die Temperaturen etwas. Es wird nicht mehr ganz so heiß bei Höchstwerten von 27 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Vor 4 Jahren hat die Taliban die Kontrolle über Afghanistan übernommen. Die schnelle Machtübernahme, die fehlenden Übergangsregelungen sowie der abrupte Wegfall der internationalen Hilfe haben das Land in eine schwierige Lage versetzt. Gemäß der schweizerischen Flüchtlingshilfe leben über 90% der AfghanInnen in Armut. Viele flüchten aufgrund der humanitären Lage oder der Verfolgung durch die Taliban in die benachbarten Länder. Auch in der Schweiz suchen Menschen aus Afghanistan Schutz. Seit mehreren Jahren gehört Afghanistan zu den wichtigsten Herkunftsländern von Asylsuchenden in der Schweiz. Laut Zahlen der Asylstatistik des Staatssekretariats für Migration wurden im vergangenen Jahr über 8.600 Asylgesuche von AfghanInnen gestellt. Seit April erachtet das SEM eine Rückkehr in gewissen Fällen wieder als zumutbar. Junge afghanische Männer, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, können von der Schweiz wieder ausgewiesen werden. Amnesty International kritisiert die Asyl- und Wegweisungspraxis der Schweiz. Ich habe mit Mediensprecher Beat Gerber gesprochen und wollte als erstes von ihm wissen, wie Amnesty International die Menschenrechtslage in Afghanistan derzeit beurteilt.
Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben die Taliban das bestehende Rechtssystem in Afghanistan komplett ausgehebelt und durch eine religiös geprägte Ordnung ersetzt. Das hat große Auswirkungen auf die Menschenrechtslage und die allgemeine Sicherheitslage im Land. Und die Menschenrechtslage ist heute weiterhin sehr prekär und weit entfernt von allen internationalen Menschenrechtsnormen.
Amnesty International kritisiert in einer Medienmitteilung konkret die Willkürlichkeit dieses Rechtssystems. Wie finden in Afghanistan seit der Machtübernahme 2021 Gerichtsverfahren statt?
Verfahren finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne unabhängige Kontrolle statt. Es gibt keine richterliche Unabhängigkeit, keine fairen Verfahren, doch kein Zugang zu Rechtsbeiständen. Die Rechtssicherheit und auch die Urteile, das variiert sehr stark je nach Provinz, je nachdem, was für ein Richter gerade das Recht anwendet und wie er es interpretiert. Das führt zu einer großen Willkür. Und die Urteile ohne fairen Prozess oder Überprüfung führen auch zu menschenrechtswidrigen Strafen. Dazu gehören Auspeitschungen und andere Formen von Folter, Misshandlungen, Hinrichtungen auf öffentlichen Plätzen und in Sportstadien. Das ist der Zustand, den wir heute feststellen müssen.
Und welche Personen in der Bevölkerung sind davon mehrheitlich oder besonders gefährdet und betroffen?
Also seit dem Sturz der Regierung und der de facto Machtübernahme der Taliban sind natürlich vor allem oppositionelle ehemalige Regierungsmitarbeitende sind besonders gefährdet. Dazu kommen ethnische Minderheiten und was wir halt seit Anbeginn eigentlich der Präsenz der Taliban jetzt an den Machthebeln in Kabul feststellen, ist, dass vor allem Frauen weitgehend rechtslos geworden sind. Aber man muss auch sagen, dass wegen der herrschenden Willkür es jede Person treffen kann, auch Jugendliche, Erwachsene zum Beispiel. Und eben je nach Provinz und Gouverneur gibt es ganz eine unterschiedliche Bedrohungslage und Rechtsprechung.
Wie sind Frauen spezifisch betroffen von der Willkürlichkeit im Rechtssystem?
Also zunächst mal geht es festzustellen, dass Frauen, die vorher Teil des Rechtssystems waren, dass sie komplett ausgeschlossen sind. Also es sind alle Staatsanwälte und Richterinnen, die es gab, nicht mehr im Amt. Auch die zuständigen Behörden, die es gab, Jugendstrafgerichte zum Beispiel, Gerichte, die sich besonders um den Schutz von Frauen, die dazu etabliert worden waren, die gibt es heute nicht mehr. Und die Frau in Afghanistan ist weitgehend ein rechtloses Subjekt geworden, was dazu führt, dass sie auch überhaupt keine Vertretung eigentlich mehr hat im Justizsystem.
Im Juli 2023 hat das SEM seine Praxis zu weiblichen Asylsuchenden aus Afghanistan angepasst. Sie haben je nach Einzelfallprüfung ihres Gesuches grundsätzlich Anspruch auf Asyl. Für Männer gab es eine Änderung. Seit April erachtet das SEM die Rückkehr nach Afghanistan in gewissen Fällen als zumutbar. Das heißt konkret, afghanische junge, gesunde Männer, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, können von der Schweiz wieder ausgewiesen werden. Sie werden auch nicht mehr vorläufig aufgenommen. Das Staatssekretariat für Migration antwortete mir auf Anfrage, dass seit der Anpassung der Praxis 20 Asylgesuche von männlichen afghanischen Personen abgelehnt und der Wegweisungsvollzug angeordnet worden sei. Es ist also von einer verhältnismäßig geringen Zahl von afghanischen Männern auszugehen, die in diese definierte Personenkategorie fallen. Weshalb kritisiert Amnesty International die Asyl- und Wegweisungspraxis der Schweiz in Bezug auf afghanische Männer?
Soweit wir wissen, sind noch nicht viele Personen aufgrund dieser neuen Praxis zurückgeführt worden. Und es gibt ganz viele auch technische Probleme, die sich hier stellen. Was wir aber kritisieren ist, es kann ein eigentlicher Dammbruch sein. Was die Schweiz hier tut, ist eigentlich, sie untergräbt das Non-Refoulement-Prinzip im zwingenden Völkerrecht, das besagt, dass keine Person in ein Land zurückgewiesen werden darf, wo Risiken für schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. Und dieses Risiko kann im Fall von Afghanistan einfach nicht ausgeschlossen werden. Es gibt keinerlei Garantien und die Schweizer Behörden wissen auch nicht, wie es dann um abgewiesene Personen in Afghanistan wirklich steht. Deshalb sind wir der Ansicht, dass es keine Rückführungen geben darf, vorläufig nach Afghanistan, solange die Menschenrechtslage dermaßen prekär ist.
Welche Handlungsspielräume sieht Amnesty International für die Schweizer Asylpolitik in Bezug auf Afghanistan?
Was wir eigentlich erwarten, ist ein deutlicheres Bekenntnis der Schweiz zum Schutz der Menschenrechte, eine klare Haltung gegenüber einer solchen autoritären Politik eines solchen Regimes. Mit diesen zwangsweisen Rückführungen, auch wenn es nur wenige Personen sind vorläufig, läuft die Schweiz Gefahr, dass sie ein solches Regime normalisiert und eine gewisse Legitimation gibt. Denn es gibt keine Rückführung ohne eine gewisse Zusammenarbeit und Kooperation mit dieser Regierung.
Die Änderung in der Wegweisungspraxis betrifft junge afghanische Männer. Welche möglichen Auswirkungen dieser Asyl- und Wegweisungspraxis sieht Amnesty International allgemein für die Menschen aus Afghanistan, die in der Schweiz leben?
Wir sind der Meinung, dass auch ein falsches Bild vermittelt wird. Es gibt einen großen Druck seitens der Politik, Menschen nach Afghanistan zurückzuführen, vor allem junge Männer. Mit dieser Politik entsteht ein großer Druck und es entsteht die Gefahr auch einer Kriminalisierung eines breiten Teils der Geflüchteten hier in der Schweiz. Und das bildet das unserer Meinung nach nicht das richtige Bild auch, weil es gibt sehr viele Menschen, die hier sich vorbildlich integriert haben, die sich sehr stark bemühen, die auch einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Und mit dieser Kriminalisierung und mit dem Fingerzeigen auf einzelne Personen und zum Beispiel straffällige Personen, die man dann zurückschaffen soll, wird hier auch ein gewissen Teil der Bevölkerung Unrecht getan. Also wir appellieren sehr stark dafür, dass man die Humanität, die Menschlichkeit nicht vergisst. Es sind Menschen, die aus einem sehr gefährlichen Land geflohen sind, enorme Mühen auf sich genommen haben und Gefahren, um sich in Sicherheit zu bringen. Die verdienen einen gewissen Respekt.
Das war Beat Gerber, Mediensprecher von Amnesty International Schweiz.
Rabe Info. Talk.
Die Jubiläumsausgabe steht vor der Tür. Seit 5 Jahren bespielt die Schütz-Sommerbühne die Schützenmatte mitten in Bern. Die Schütz-Sommerbühne wird vom Verein Kulturgruppe Schützenmatte organisiert. Radio Rabe überträgt die Veranstaltungen live vor Ort. 2 der Kulturgruppe Schützenmatte sind heute im Rabe Info zu Gast und wir reden zusammen über die Hintergründe und die Herausforderungen des Festivals. Hier sind Leandra Varga und Fabio Lang. Sie sind verantwortlich für das Booking, Abendverantwortung und Medien. Schön seid ihr hier.
Ja, hallo, guten Morgen.
Hallo.
Leandra Varga, die Schütz-Sommerbühne gibt es jetzt schon zum 5. Mal. Wie hat sich das Festival in den letzten Jahren entwickelt?
Also die Veränderung der Schütz-Sommerbühne ist sehr positiv. Sie hat sich in den letzten 5 Jahren ziemlich professionalisiert, wenn man das so sagen kann. Es ist ein Riesenaufwand, wo wir hier für irgendwie fast 5 Wochen rund immer auf die Bühne bringen wollen. Und das Ganze wird mittlerweile eigentlich wirklich fast wie aus dem Ärmel geschüttelt.
Das ist jetzt das 5. Mal eine Jubiläumsausgabe, aber der Veranstaltungsort selbst ist eine Herausforderung geblieben. Es ist kein geschlossener Raum wie ein Konzertsaal, teilweise ein Parkplatz, Konsumort, Treffpunkt für Menschen aus unterschiedlichen sozialen Realitäten. Welche Herausforderungen stellen sich da mit diesem offenen Raum?
Vor allem die Gewalt ist halt omnipräsent auf dem Platz und es sind viele Menschen mit unterschiedlichen Geschichten, zum Teil sehr aussichtslose Personen. Es herrscht viel Perspektivlosigkeit auf dem Platz. Und die alle halten sich auf der Schütz auf. Und wir haben da ein bisschen eine Verantwortung, auch zu schauen, dass es allen gut geht, die die Schütz besuchen. Und das Ganze ist halt auch ein Problem des schweizerischen Asylwesens.
Und vielleicht hier auch noch wichtig zu betonen, also die Schützenmatte ist ja ein öffentlicher Raum. Das heißt, also wir haben auch nicht das Recht, irgendwie wie ein Clubbesitzerin oder Clubbesitzer jemanden dann rauszustellen. Also das sind dann andere Probleme, wo wir halt als Veranstaltung haben, als vielleicht ein Club hat.
Also eine sehr vielschichtige Aufgabe der VeranstalterInnen, darüber reden wir später im Interview noch mehr. Gewalt und Konflikt und auch die Drogenproblematiken, das war auch medial immer wieder zu sehen. Inwiefern findet denn mit diesem Festival auch eine Aufwertung dieses Platzes statt?
Es ist ja eigentlich wirklich eine Belebung. Also wir möchten in dieser Zeit ein Miteinander schaffen. Es belebt der Platz und es verhindert eigentlich auch durch diese Belebung den Konflikt, weil es ja ein Miteinander ist. Und es ist auch nicht irgendwie ein Verdrängen, sondern wirklich eigentlich ein Miteinander. Um mit diesen verschiedenen Menschen, die sich halt da auf diesen verschiedenen Zeiten auf diesem Platz finden, gibt es eigentlich wirklich ein guter Austausch.
Und wichtig zu sagen ist auch noch, wir haben keinen Konsumzwang, sondern es ist einfach niederschwellig, es ist gratis und alle dürfen dort teilnehmen und die Aktivitäten besuchen.
Und eben, ich denke auch ganz kurz, das ist ja eigentlich auch das Ziel der ganzen Veranstaltung, dass wir halt das wirklich miteinander schaffen.
Unter diesen Begriffen steht das diesjährige Festival Belebung, Begegnung und kulturelle Teilhabe im öffentlichen Raum. Was braucht es denn bei der Organisation, damit dieser Raum für alle zugänglich und sicher ist?
Die Organisation ist sicher das Schwierigste vom Ganzen. Es ist ein krasser Job. Es ist der schwierigste Platz der ganzen Stadt, den wir hier beleben und versuchen, Kultur allen Menschen näher zu bringen. Wir sind GastgeberInnen, wir sind Abendverantwortliche, wir sind zum Teil auch PsychologInnen, SeelsorgerInnen und auch ein bisschen Securities, was es dann extrem schwierig macht, wenn nur zwei Personen von uns auf dem Platz sind. Darum haben wir auch mit Taktvoll zusammen eine Ausbildung eigentlich gemacht im Sinne von Deeskalation und ja, du kannst ein bisschen mehr erzählen, weil du teilgenommen hast.
Genau, also wir haben damit taktvoll einen Abend lang die ganzen Deeskalationsmöglichkeiten angeschaut, was wir da eben für Möglichkeiten haben, weil eben bei uns ist es ja wirklich das Ziel, dass wir ein Miteinander schaffen und es gut haben, aber es gibt halt immer brenzliche Situationen, wie man sich da eben verhalten kann, was wir halt auch für Rechte oder Möglichkeiten haben, vor allem die Möglichkeiten möchte ich da betonen. Und das konnten wir eigentlich ziemlich gut anschauen und eben wir haben das auch schon die letzten Jahre so gemacht, dass wir halt am Abend mit dem Barteam, mit den abendverantwortlichen Personen halt ein kurzes Check-in machen und ein Check-out, dass wir halt einfach wirklich bei der Sache sind und eben auch persönliche Sachen, die man halt mitbringt in einer Arbeit, wenn es einem nicht so gut geht, dass das halt auch Platz findet und man halt weiß, wie man halt vielleicht weniger reagieren kann oder so, dass wir halt eigentlich als Team gut agieren können.
Also eine Aufgabe, die mehr verlangt als nur Kulturmanagement. Auf der Schützenmatte sind auch verschiedene Gruppen vertreten, auch beispielsweise der Verein Medina, ein Gemeinschaftszentrum. Wie geschieht diese Zusammenarbeit?
Diese Zusammenarbeit ist sehr eng, da jemand aus unserem Team Teil vom Verein Medina ist. Und wir bieten auch die Möglichkeit an dem Verein Medina, dass sie teilnehmen dürfen bei uns, bei den Aktivitäten. Wir haben zum Beispiel 2 Grillstände dieses Jahr, die vom Medina betrieben werden. Wir machen Nachtflomis. Dort geht das Geld, das wir einnehmen durch die Standmiete, direkt an das Medina. Und wir interagieren auch mit der Reitschule, die zur selben Zeit noch den Platz bespielt. Mit ihrem No Borders, No Nations, da sind wir sehr eng im Austausch.
Also mehr als nur ein Festival, wirklich genau. Ein Community-Ort, den ihr da kreiert. Was sind die Highlights des diesjährigen Programms?
Ich glaube, da kannst du, Fabio, ich überreiche dir das Wort.
Viele Highlights. Wir haben es breit aufgestellt. Wir haben von Punk zu Ska bis hin zu klassischer Musik. Ich würde jetzt mal sagen, es hat sicher für jede Person was dabei. Mein Highlight ist Asifet.
Genau, und wir haben auch geschaut, dass es halt auch viele regionale Acts sind, Newcomerinnen und Newcomern, aber auch Leute, die aus extern kommen. Also wir haben auch sehr viele aus dem Maghreb-Raum. Das ist uns auch sehr wichtig, dass wir halt da auch breit aufgestellt sind. Und wir haben halt auch ein bisschen größere Acts, die halt die kleineren Acts querfinanzieren. Also es soll eigentlich eine Bühne sein für alle. Und dazu ist es bei der Schütze Sommerbühne ja auch so, dass man einen Open Call hat, wo man halt sich bewerben kann und dann erhält man die Möglichkeit bei uns auf Hutgeld eben zu spielen. Genau, da haben wir einen bunten Mix von allen. Ja, ich freue mich ganz fest.
Worauf freut ihr euch auf die nächsten Jahre oder was hofft ihr euch für das Festival?
Ich hoffe mir, dass eigentlich die Problematik, wo wir halt vorhin angesprochen haben, bezüglich dem ganzen Platz, dass das eigentlich verschwindet. Weil das wäre eigentlich das Ziel. Dann haben wir es geschafft. Dann wurde das halt von oben, von der Bundesebene halt vielleicht ein bisschen angeschaut. Das wäre wirklich ein Wunsch von mir, dass sich halt die Situation auf dem Platz generell verbessert, dass diese Problematiken in den Hintergrund fallen und dass wir uns viel mehr auf die Kultur konzentrieren könnten.
Vielen Dank, Leandra Varge und Fabio Lang.
Vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
Die Schütz-Sommerbühne startet heute auf der Schützenmatte in Bern und dauert bis zum 13. September. Organisiert wird sie von der Kulturgruppe Schützenmatte. Alle Informationen dazu auf unserer Webseite rabe.ch/info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Freitag, den 15. August. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Es gibt alle Sendungen als Podcast und zur heutigen Sendung beigetragen hat Ursi Grimm. Das nächste Info dann wieder am Montag um 11 Uhr. Und für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Ein schönes Wochenende. Ciao zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.